Wir betrachten den Propheten Haggai und möchten die Betrachtung fortsetzen. Wir lesen Haggai 1 ab Vers 12. Und Zerubbabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme Jehovas, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie Jehova, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor Jehova. Da sprach Haggai, der Bote Jehovas, vermöge der Botschaft Jehovas zu dem Volke und sagte, ich bin mit euch, spricht Jehova. Und Jehova erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, und sie kamen und arbeiteten am Hause Jehovas, der Heerscharen ihres Gottes. Am 24. Tage des 6. Monats, im 2. Jahre des Königs Darius. Im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort Jehovas durch den Propheten Haggai also. Rede doch zu Zerubbabel, dem Sohne Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubbabel, spricht Jehova, und sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht Jehova und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht Jehova der Heerscharen. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, denn so spricht Jehova der Heerscharen, noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jehova der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht Jehova der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht Jehova der Heerscharen. Und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht Jehova der Heerscharen. Soweit heute Abend das Wort Gottes. Für diejenigen, die gestern Abend nicht hier waren, möchte ich ganz kurz schildern, was wir gestern Abend aus den ersten 11 Versen gesehen haben. Wir haben zunächst den geschichtlichen Hintergrund etwas beleuchtet und gesehen, dass aus der 70 Jahre währenden babylonischen Gefangenschaft unter dem König Kores, unter der Führung von Zerubbabel und Josua in Esra 1, etwa knapp 50.000 Juden zurückkehrten aus den beiden Stämmen Juda und Benjamin in das Land ihrer Väter nach Israel. Und dort haben sie dann mit großem Eifer zunächst den Altar wieder aufgerichtet an seiner Stätte und den Grund zum Haus Gottes, zu dem Tempel gelegt, welcher durch Nebukadnezar 70 Jahre vorher zerstört worden war. Und diese Arbeit wurde eingestellt, so können wir das in Esra 4 nachlesen, weil die Feinde ihnen werden mit Macht und Gewalt. Und in diese Zeitperiode fällt der Dienst der beiden Propheten Haggai und Zacharia. Und der Prophet Haggai deckt jetzt hier in seiner Botschaft die wahren Ursachen auf, die wahren Hintergründe, warum der Bau am Haus Gottes eingestellt wurde. Wenn wir nur das Geschichtsbuch Esra haben, scheint es, als ob die äußeren Umstände allein dafür verantwortlich waren. Aber Haggai zeigt uns, dass in Wirklichkeit ein schlechter Herzenszustand die wirkliche Ursache war für diese Nachlässigkeit. Wir haben gesehen, dass sie die falschen Schwerpunkte gesetzt haben. Dass nicht mehr das Haus Gottes und göttliche Dinge ihren Eifer und ihre Hingabe und ihre Tätigkeit ausmachten, sondern ein Laufen für persönliche Angelegenheiten. Aber diese Botschaft, und damit kommen wir jetzt zu Vers 12, wurde angenommen. Der Dienst des Propheten Haggai wurde nicht abgewiesen, sondern die Herzen waren aufgeweckt worden und bereit gemacht worden, diese Botschaft anzunehmen. Und das haben wir auch parallel in der Geschichte der Kirche, in der Versammlung der Gemeinde Gottes auf der Erde oft so gefunden. Wir haben gesehen, dass nach der herrlichen Zeit der ersten Christen im Anfang der Apostelgeschichte auch für die Gläubigen, die diese Gemeinde, diese Versammlung bilden, eine dunkle Zeit anbrach. Die dunkle Zeit des Mittelalters, und Gott hat auch nach dieser Zeit wieder gleichsam einen Überrest zurückgeführt aus dieser Gefangenschaft und auch ihnen wieder einen Flock gegeben an heiliger Stätte. Und wir denken besonders an die Zeit des vergangenen Jahrhunderts, wo Gott vielen Geschwistern Licht gab über verloren gegangene Wahrheiten, auch der Altar, der Tisch des Herrn wieder aufgerichtet wurde, das Zusammenkommen zu seinem Namen hin vielen wieder kostbar wurde, auch sein Kommen zur Entrückung der Gläubigen und vieles mehr wurde den Gläubigen wieder lebendig und warm. Und wenn wir uns jetzt mit dieser Zeit vergleichen, etwa 150 Jahre später, dann müssen wir ebenfalls bekennen und traurig feststellen, dass auch unsere Tätigkeiten für Christus, unser Eifer für ihn, nachgelassen hat. So wie auch hier bei diesen zurückgekehrten Juden. Und jetzt ist es die Liebe des Herrn, die um uns bemüht ist und durch prophetischen Dienst unsere Herzen erreichen will. Jetzt müssen wir uns fragen, haben auch wir gehört auf die Stimme der Propheten, die Gott benutzt hat, um zu uns zu reden. Das ist so herrlich, der Abschluss der ersten Botschaft in Vers 12, der ganze Überrest und das Volk und der ganze Überrest des Volkes hörten auf die Stimme Jehovas, ihres Gottes. Das ist herrlich. Und ich möchte uns jetzt alle gemeinsam und an jeden persönlich einmal in dieses Licht stellen. Geschwister, gibt es nicht in unserem Leben manche Dinge, die der Herr durch einen prophetischen Dienst uns immer wieder hat sagen lassen? Ich denke ganz persönlich an Neigungen in meinem Leben. Und wie oft hat der Herr das mir immer wieder sagen müssen? Das ist Liebe. Und die Frage ist, habe ich auch gehört, wie dieser Überrest? Hast du gehört? Du kennst deine Neigungen, auch deine Neigungen zur Sünde, zur Nachlässigkeit. Und der Herr hat einen Prophetendienst an dir tun lassen. Hast du gehört? Ich meine nicht nur akustisch gehört mit den Ohren, sondern hast du das befolgt? Haben wir auch unser Herz auf unsere Wege gerichtet und erkannt, wo wir abgewichen waren? Und waren wir dann gehorsam, haben das bekannt und gelassen? Wer seine Sünden bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen und wieder angefangen, mit Eifer dem Herrn zu dienen. Ich finde,
dass hier der Überrest so positiv dargestellt wird, einen gewaltigen Gegensatz zu dem, was durch den Propheten Hesekiel bedauernd gesagt worden ist. In Kapitel 33 des Propheten Hesekiels, da hatte auch seine Botschaft das Ohr der Juden erreicht. Und dann wird dort in Vers 30 gesagt, dass sie scharenweise gekommen waren. Vers 31. Und dass sie vor seinen Füßen gesessen hatten und die Worte Hesekiels gehört hatten. Und dann kommt die traurige Feststellung. Aber sie tun sie nicht. Sondern sie tun, was ihrem Munde angenehm ist. Ihr Herz geht ihrem Gewinne nach. Und siehe, du bist ihnen wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht. Und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Das war damals die Reaktion. Jetzt wird der zurückgekehrte Überrest ebenfalls konfrontiert mit der Botschaft des Propheten. Und sie hören. Ist das nicht herrlich? Möge der Herr das auch in unseren Tagen bewirken. Bei mir, bei dir, liebe Schwester, wie oft hast du bestimmt schon gewisse Dinge zu oft gehört und du hast empfunden in deinem Leben, ja, das ist wahr, das möchte der Herr so haben. Hast du das gefolgt? Auch im Blick auf einfache äußere Dinge. Ich möchte jetzt nicht ins Einzelne gehen. Jeder kennt so seine Schwächen. Ich möchte der Herr das schenken, dass wir auch hören auf die Stimme unseres Gottes. Dann finde ich es so interessant und auch lehrreich, dass hier in diesem Propheten jetzt zum ersten Mal der Ausdruck Überrest genannt wird. Gerade jetzt, wo sie hören auf die Stimme Gottes, wird der Ausdruck Überrest benutzt, um diese Juden zu kennzeichnen. Und ich finde, das ist nicht zufällig. Denn wenn wir den Ausdruck Überrest vor uns haben, dann denken wir an drei Kennzeichen, die den Überrest eigentlich ausmachen. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Zunächst noch etwas Allgemeines über den Ausdruck Überrest. Der Ausdruck Überrest macht gleichzeitig traurig und glücklich. Traurig deshalb, weil die Tatsache, dass es einen Überrest gibt, beweist, dass die ganze Masse nicht treu geblieben ist. Es gäbe keinen Überrest, wenn die Kirche oder das damalige Volk der Juden als Ganzes gesehen treu geblieben wäre. Dann gäbe es keinen Überrest. Und das macht uns traurig. Aber andererseits macht uns die Tatsache glücklich, dass es noch einen gibt. Geschwister. Und der Herr erkennt ihn an. Nun, der Überrest ist natürlich nicht die Versammlung, ist nicht die Kirche. Er gibt es auch nicht an zu sein. Der Überrest maßt sich auch nicht an, der Überrest zu sein. Aber der Überrest ist gekennzeichnet durch Hingabe an Christus. Erstens. Zweitens, durch eine absolute Unterwürfigkeit dem geschriebenen Worte gegenüber. Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Und drittens, durch eine aufrichtige Trauer über die Zerrissenheit des Volkes Gottes. Geschwister, und diese drei Kennzeichen finden wir jetzt wieder bei diesem Überrest. Hingabe an Christus, sie fingen wieder an zu bauen. Und sie unterwarfen sich dem gehörten Wort. Und sie trauerten in Kapitel 2 über den Zustand des Volkes Gottes. Und wenn diese Kennzeichen bei uns gefunden werden, dann dürfen wir mit der Billigung und Anerkennung unseres Herrn rechnen. Aber wenn sie nicht gefunden werden, dann kann der Herr uns nicht zu diesem Überrest zählen. Vielleicht schlagen wir jetzt einmal eben in Verbindung mit Vers 12 Esra 5 auf. Da finden wir die Parallele zu unserem gelesenen Vers 12. Vers 1 und 2 lese ich einmal. Und Haggai, der Prophet, und Zacharja, der Sohn Iddos, Die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie. Das ist das, was wir jetzt in der ersten Botschaft des Propheten Haggai betrachtet haben. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Das war die Reaktion auf diese erste Botschaft des Propheten Haggai. Drei Propheten haben nach der babylonischen Gefangenschaft noch geweissagt. Das war Haggai, Zacharja und Malachi. Haggai und Zacharja fallen jetzt etwa in diese Zeit und Malachi in eine noch spätere Zeit, wo wieder sehr traurige Begleitumstände Malachi veranlassten, seine Botschaft mitzuteilen. Und dann wird abschließend noch in Vers 12 gesagt, dass das Volk sich fürchtete vor Jehova. Gottesfurcht wurde wiedergefunden in diesem Volk. Was ist eigentlich Gottesfurcht? Ein schönes Wort. Und ich glaube, dass es in unseren Tagen an Gottesfurcht mangelt. Und deshalb so viel Niedergang, so viel Erlahmung auch in unserer Mitte. Ich möchte das Wort Gottesfurcht einmal so beschreiben. Es ist ein ehrfürchtiges Vertrauen zu Gott, verbunden mit der Verurteilung des Bösen. Darf ich den Satz noch einmal wiederholen? Ein ehrfürchtiges Vertrauen zu Gott, verbunden mit der Verurteilung des Bösen. Es ist nicht Furcht vor Gott haben, Angst vor einem zürnenden Gott haben. Nein, es bedeutet Angst haben vor sich selbst, etwas zu tun, was nicht der Heiligkeit Gottes entspricht. Ihn zu verunehren durch ein Verhalten, das seiner nicht würdig ist. Und dann ehrt eigentlich Gott diesen Propheten Haggai, indem er ihn seinen Boten nennt. Der Heilige Geist hält es für gut, ihn als den Boten Jehovas in Vers 13 zu bezeichnen. Meines Wissens ist das die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Diener Gottes so genannt wird. Ich weiß im Moment keine andere. Wenn jemand eine andere weiß, bin ich gerne bereit, das anzunehmen. Aber wenn es die einzige Stelle ist, ist es doch interessant, dass der Heilige Geist diesem Haggai diesen Titel beilegt. Nicht, dass das andere Diener des Herrn nicht gewesen wären, aber ihn bezeichnet er so, meinen Boten. Und dann kommt jetzt die zweite Botschaft. Wir möchten heute Abend die zweite und dritte Botschaft betrachten. In Vers 13 haben wir die zweite Botschaft des Propheten an diesen Überrest. Und diese Botschaft besteht nur aus vier Worten. Das ist der ganze Inhalt dieser Botschaft. Und er lautet: Ich bin mit euch. Geschwister, wir haben einen guten Herrn, einen guten Gott. Er reagiert gleichsam auf die ersten Regungen unserer Herzen im Blick auf Beugung, Umkehr und Wiederherstellung. Er sieht in unseren Herzen, ob wir bereit sind, der Botschaft zu hören, zu lauschen. Und wenn es so ist, gibt er uns sofort seine Zusicherung. Wir haben es oft in der Schrift. Auch bei Nebukadnezar war das so, bei Manasse, bei vielen, vielen Männern, die Gott uns zeigt in seine Worte, so wie im Herzen eine Regung zu sehen ist, die Gott wahrnimmt, dann bekennt er sich dazu und neigt sich in Güte und Gnade zu uns herab und gibt uns kostbare Verheißungen. Der Bote Jehovas sprach vermöge der Botschaft Jehovas zu dem Volk und sagte: Ich bin mit euch. Es ist Gottes Zusicherung für den Glauben am Tage der größtmöglichen Schwachheit. So hat ein Bruder das einmal überschrieben. Gottes Zusicherung für den Glauben am Tage der größtmöglichen Schwachheit. Nun, das ist gewaltig, wenn Gott sagt, ich bin mit euch. Wenn der Überrest dahin kam, jetzt die eigene Arbeit zu vergleichen mit dem, was in vergangenen Jahrzehnten geschehen war, dazu kommen wir gleich in Kapitel 2, dann konnten sie sehr entmutigt werden. Aber Gott sagt, ich bin mit euch. Mehr hatten eigentlich die Juden des Anfangs auch nicht. Mehr hatten sie unter den Tagen Salomos auch nicht. In gewisser Hinsicht. Sie hatten zwar einiges andere noch, aber mehr haben als die Zusage Gottes, ich bin mit euch, kann man nicht haben. Und wenn wir das jetzt vergleichen und übertragen auf die Zeit der Christenheit, dann haben wir Geschwister dieselbe Zusage. Ich bin mit euch. Unter der Bedingung, dass wir hören auf die Botschaft des Propheten. Wer ist eigentlich diese Person, die mit ihnen war? Das ist der ewige, allmächtige Gott, dem nichts widerstehen kann, der über alle Umstände erhaben ist, den keiner hindern kann an der Ausführung seiner Absichten. Dieser ewige, allmächtige Gott ist mit uns, wenn wir bereit sind zu gehorchen. Ist das nicht herrlich? Dürfen wir uns nicht ganz getrost seiner Führung anvertrauen? Und dann wird das Zeugnis diesem Überrest ausgestellt, dass sie kamen und arbeiteten am Hause Jehovas der Heerscharen ihres Gottes. Die Anmerkung sagt, sie nahmen den Bau wieder in Angriff, welcher unter Cyrus begonnen worden war. Und jetzt wollen wir noch einmal nach Esra 5 schauen. Nachdem Gott ihnen diese Zusicherung gegeben hat, ich bin mit euch, machten sie sich auf und bauten. Wenn man nur den Propheten Esra liest, dann hat man den Eindruck, dass sie anfingen zu bauen, weil sie die Gunst des medo-persischen König Adasastas jetzt erfahren hatten. Aber in Wirklichkeit war es anders. Sie fingen an, wieder zu bauen, obwohl sie immer noch Feinde hatten. Und das steht in Esra 5, Abvers 3. Da kamen welche, die fragten, wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen. Obwohl die Feindschaft noch vorhanden war, bauten sie wieder. Und danach lenkte der große Gott das Herz dieses Königs, um auch seine Gunst ihnen wieder zuzuwenden. Und ich meine, das ist nicht unbedeutend. Also nicht durch die Gunst des, ich habe vorhin gesagt, das heißt, das ist falsch, Darius war das, das war der König Darius. Nicht durch die Gunst dieses Königs, fingen sie jetzt an zu bauen, sondern es war die Folge des prophetischen Dienstes. Der Glaube stützt sich auf die Verheißungen Gottes, ohne jetzt äußere Umstände, die vielleicht günstig sein könnten, als Veranlassung zu nehmen, weiterzubauen. Und genau das, Geschwister, möchte der Herr auch bei uns bewirken. Dass wir uns nicht leiden lassen durch irgendwelche äußeren, ungünstigen oder günstigen Umstände, sondern dass wir unser Vertrauen stützen auf den Gott, der gesagt hat, ich bin mit euch. Und dann wird gesagt, wann das war. Auch interessant. Im letzten Vers von Kapitel 1 wird gezeigt, dass das am 24. Tag des 6. Monats war, im 2. Jahre des Königs Darius. Gott nahm Notiz von diesem Tag. Das ist
außerordentlich schön.
Geschwister, es gibt Zeiten in unserem Leben, auch als Gläubige, wohlgemerkt als Gläubige, die im Himmel nicht notiert werden. Es gibt einen Tag im Leben eines Menschen, der im Himmel notiert wird. Das ist der Tag, wo jemand zum Glauben kommt. An diesem Tag wird dein Name im Buche des Lebens angeschrieben. Die Zeit vorher ist verlorene Zeit für den Herrn. Aber dann leben wir ein Leben als Gläubige. Und da gibt es, ich fürchte, in unserem Leben viele, darf ich das mal so sagen, leere Blätter, wo im Himmel nicht Notiz genommen werden konnte von den Dingen, die wir hier getan haben. Weil wir ähnlich wie die Juden damals laufen für unsere eigenen Interessen. Und wenn dann Gott in Liebe zu uns spricht und wir unsere Herzen wieder auftun und wieder anfangen zu bauen, dann wird das im Himmel notiert. Dann wird das festgehalten. Jetzt hast du etwas getan, wodurch du mich geehrt hast, wo du aus Liebe zu mir dich mir zur Verfügung gestellt hast. Das werden wir einmal wiederfinden, Geschwister. Das werden wir einmal wiederfinden vor dem Richterstuhl des Christus. Damit alles honoriert werden, belohnt werden, was wir hier aus Liebe zu ihm getan haben. Mag es der unscheinbarste Dienst gewesen sein. Bauen am Hause Gottes meint nicht nur große Dinge tun. Ich denke gerade von 1. Korinther 3. Der eine pflanzt, der andere begießt. Ich denke an Nehemiah 3. Da wird alles aufgezählt. Da waren Töchter, die hatten mitgebaut. Unsere Töchter dürfen mitbauen, ihr lieben Töchter. Da waren Vornehme, die bauten mit. Sie waren sich nicht zu schade, die schweren Steine an der Mauer mit einzufügen. Eine vielfältige Arbeit gibt es im Reiche Gottes. Und lasst uns den Vers von Matthäus 6 beachten. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das ist die rechte Reihenfolge. Und dann kommen wir zu dieser dritten Botschaft in Kapitel 2. Und diese dritte Botschaft dürfen wir in drei Abschnitte unterteilen, die sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen. In den ersten drei Versen haben wir den Blickwinkel der Vergangenheit. Da sehen wir den Blick zurück auf die Herrlichkeit des ersten Hauses. Und dann haben wir in Versen 4 bis 5 Hilfsquellen für die Gegenwart, der Herr selbst, sein Wort und seinen Geist. Und in den Versen 6 bis 9 haben wir einen Blick in die Zukunft auf die Herrlichkeit des Hauses Gottes im tausendjährigen Reich. Die ganze Botschaft, die dritte Botschaft, hat eigentlich insgesamt folgendes Ziel im Auge. Sie möchte der Gefahr der Entmutigung begegnen. Und zwar der Entmutigung, die dadurch entstehen könnte, dass man zurückblickt auf die Herrlichkeit des Hauses Gottes in den ersten Tagen unter Salomo. Sie fingen jetzt wieder an zu bauen und mussten feststellen, dass das, was sie bauten, sehr unscheinbar war, sehr gering war, kaum ins Gewicht fiel. Wenn man das verglich mit der Herrlichkeit des Hauses Gottes unter Salomo. Wo war zum Beispiel die Bundeslade? Wo war der Versöhnungsdeckel? Wo war das Königtum? Wo war die Urim und die Thummim, die befragt wurden? Wo war der hohe Priesterdienst? Wo war das alles geblieben? Das war nicht mehr. Aber Gott würdigte das, was sie taten. Und diese Frucht der Gnade Gottes in ihnen sollte jetzt recht eingeschätzt werden. Sollte nicht gering geachtet werden. Und deshalb diese zweite Botschaft. Und ihr Lieben, wenn wir heute durch die Gnade Gottes wieder angespornt wurden, weiterzubauen, und das, was wir dann tun, vergleichen mit der Herrlichkeit und mit der Tätigkeit der ersten Christen in den Tagen der Apostelgeschichte, dann könnten wir ebenfalls entmutigt werden. Und dann ist auch uns diese Botschaft von großem Segen, wenn wir sie auf unsere Herzen einwirken lassen. Nun, wir haben gelesen, dass Haggai zu den Führern des Volkes sprechen sollte und sagen sollte in Vers 3, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Zunächst einmal etwas über den Ausdruck dieses Haus. Auch interessant. Das war doch gar nicht mehr dieses Haus. Das war doch durch Nebukadnezar zerstört worden. Den ersten Tempel hatte Salomo gebaut. Und was sie jetzt bauten, war doch eigentlich ein anderes Haus. Aber Gott sagt nicht so. Gott sagt, es ist dieses Haus. Ich finde, das ist herrlich. Gott sieht immer nur ein Haus. Es gab im Alten Testament im Volk der Juden nur ein Haus. Das war der Tempel in Jerusalem. Daneben gab es kein Haus. Und wenn andere meinten, da in Dan und Bethel etwas aufstellen zu müssen, um ihren Gottesdienst ausüben zu können, dann erkannte Gott das nicht an als sein Haus. Es gab nur ein Haus, und das war der Tempel in Jerusalem. Wenn ich nicht irre, spricht die Schrift von 5 Tempeln. Das erste war der Tempel unter Salomo, der zerstört worden war. Das zweite war jetzt dieser Tempel, der durch den Überrest wieder aufgebaut wurde. Dann haben wir einen dritten Tempel des Herodes, der im Jahre 70 nach Christus auch zerstört wurde durch die Römer. Dann haben wir einen Tempel, in welchen sich der Antichrist setzen wird und sich und dem Gott und dem römischen zukünftigen Machthaber göttliche Verehrung bringen lässt. Dann haben wir letztlich den Tempel im tausendjährigen Reich, der dort wieder erstehen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und Gott sagt immer, dieses Haus. Immer dieses Haus. Und heute gibt es auch nur ein Haus. Leider, leider ist durch unsere Untreue in der Christenheit ein anderes Bild entstanden. Und man läuft für viele christliche Häuser. Aber Gott kennt nur ein Haus. Bestehend aus allen im Moment auf der Erde befindlichen Gläubigen. Sie bilden dieses eine Haus, in welchem Gott wohnt und wo er möchte, dass seine Grundsätze über dieses Haus aufrechterhalten werden. Dieses eine Haus. Und daran dürfen wir auch bauen, Geschwister. An diesem einen Haus. Nun fragt er, sind unter euch noch solche, die dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen haben? Und vielleicht waren da alte Männer bei. Ist es denkbar? 70 Jahre dauerte die babylonische Gefangenschaft. Vielleicht waren da Männer über 90 dabei, die sich noch sehr bewusst waren, wie die Herrlichkeit des salomonischen Tempels so alles überstrahlt hatte. Und jetzt verglichen sie das, was jetzt gebaut wurde. Und dann können wir verstehen, dass sie traurig waren. Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Wie seht ihr es jetzt? Noch einmal Esra 3. Lasst uns noch einmal einen Blick zurückwerfen nach Esra. Das müssen wir immer wieder tun. Die Parallele haben wir dort in Kapitel 3, Vers 12. Viele aber von den Priestern, da war der Grund zum Hause Gottes gelegt worden, in Vers 10, Und dann wird gesagt, viele von den Priestern, den Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten. Da wird von den Alten gesprochen. Welche das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Haus gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen. Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jauchzens nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volke. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei und der Schall wurde gehört bis in die Ferne. Frage, was war richtig? Das Weinen der Alten oder der Jubel der Jungen? Was meint ihr, was gut und richtig war? Beides war angebracht. Und beides ist auch heute angebracht. Trauer, wenn wir Vergleiche anstellen zu den herrlichen Tagen des Anfangs. Das war ein Kennzeichen des Überrestes. Aufrichtige Trauer, Leidtragen über die Zerrissenheit. Aber gleichzeitig darf Freude da sein, dass wieder gebaut wird, dass an der Sache Gottes wieder weitergearbeitet wird. Nun, Geschwister, wenn durch unsere Untreue das, was uns verantwortlich übertragen worden ist, nicht treu verwaltet wurde, dann stellt Gott nicht den ursprünglichen Zustand wieder her. Das dürfen wir uns einmal merken. Das war im Alten Testament bei seinem irdischen Volke so und das ist auch in der Zeit der Kirche so. Die ersten Tage der Christenheit von Apostel 2 kommen nicht noch einmal. Und wir dürfen uns keinen falschen Illusionen hingeben. Es gibt am Ende der Christenheit nicht eine allgemeine Erweckung, die alle Christen erreicht und ein herrlicher Zustand von Apostelgeschichte 2 und 3 wird dann wiederkommen. Nein, das ist nicht so. Die Briefe des Neuen Testamentes zeigen uns einen allgemeinen Verfall, der immer weiter fortschreitet. Bis schließlich hin zu Laodicea, wo eine abtrünnige Christenheit ausgespien wird aus dem Munde des Herrn. Weil sie ekelerregend ist in seinen Augen. Das ist die Entwicklung. Aber in dieser Zeit schenkt Gott einigen wenigen eine Rückkehr zu den Wahrheiten des Anfangs. Eine Besinnung. Und dann gibt der Herr diesem Überrest alle Rechte und alle Verheißungen, verbunden mit allen Pflichten, die er ehedem der ganzen Masse gegeben hat. Das sind die Belehrungen des Wortes Gottes. Und Geschwister, das darf uns glücklich machen. Gott ist sich nicht zu schade, sich dann zu den wenigen zu bekennen, die sich konsequent auf seine Seite stellen. Sie fühlen Trauer, sie empfinden den tiefen Schmerz und sind gleichzeitig glücklich, dass sie an der Sache Gottes in Übereinstimmung mit seinen Gedanken arbeiten dürfen am Haus Gottes. Und ich möchte bei diesem Gedanken noch etwas verweilen. Es heißt hier, ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ja, das konnte sein, wenn sie diese Vergleiche anstellten. Aber Geschwister, das, was in den Augen Gottes groß ist, was seine Billigung findet, sollte auch in unseren Augen nicht wie nichts sein. Ich möchte jetzt bitte richtig verstanden werden. Ich meine nicht, dass wir uns jetzt einbilden sollten, etwas Großes zu tun. Wir sollten das, was wir für den Herrn tun dürfen, immer sehr, sehr bescheiden betrachten. So wie Abraham, es wäre doch ein wenig Wasser geholt. Ein wenig. Das war nicht groß in seinen Augen. Einen Bissen Brot in 1. Mose 18. Was wir für den Herrn tun dürfen, sollte in unseren Augen immer etwas sein, was bescheiden bleibt. So wie die Jünger in Matthäus 14, als der Herr ihnen den Auftrag gab, die Volksmenge zu speisen, wir haben nichts hier als nur 5 Brote. Nie groß von unserem Dienst für den Herrn denken. Aber was wir für ihn in aller Bescheidenheit tun dürfen, findet in Tagen, wo er allgemein abgelehnt wird, seine Anerkennung und Billigung. Und ich möchte ganz einfach diesem Trend entgegenwirken, den wir immer wieder feststellen müssen, auch in unserer Mitte, dass so abwertend und abfällig gesprochen wird über Dienste, die der Herr mag, die ihm wohlgefällig sind. Wie oft hört man in unserer Mitte, es geschieht ja nichts. Es ist ja nichts mehr los. Es muss etwas in Bewegung gebracht werden. Es ist wahr, dass wir träge geworden sind. Das haben wir gestern Abend gehört. Aber lasst uns nicht geistliche Tätigkeiten für den Herrn, die in aller Bescheidenheit und Stille ausgeübt werden, so abwertend beurteilen. Geschwister, das gehört sich nicht. Wir dürfen nicht nur denken, dass große, gewaltige Aktionen, die in der Öffentlichkeit bekannt werden, Anerkennung finden würden. Wir stehen in Gefahr, diesem Gedankentrend zu folgen. Wir betrachten gerade bei uns zu Hause in Felledin Markus 14. Da ist uns das nochmal so bewusst geworden. Eine Maria hatte viele Opfer gebracht, um diese kostbare Salbe zu erwerben. Und dann kam die Gelegenheit und dann salbt sie das Haupt des Herrn Jesus. In Johannes 12 die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren. Und dann kommt das Urteil. Hätte nicht diese Salbe verkauft und für mehr als 300 Denare den Armen gegeben werden können. Das hätte Aufsehen erregt. Das hätte die Anerkennung der Christenheit gefunden. Aber der Herr urteilt anders. Er sagt, was diese getan hat, wird zu ihrem Gedächtnis erhalten bleiben. Ihr wisst, es geht darum, dass wir die Billigung des Herrn haben in unserem Dienst. Und nicht aufsehenerregende, Anerkennung findende Dinge tun, die von der Masse gewürdigt werden. Darum geht es nicht. Und nicht nur das ist Dienst für den Herrn, sondern ein Dienst, der in aller Bescheidenheit und Treue für ihn getan wird. Wenn wir an Philadelphia denken, da wird diesen Gläubigen das Zeugnis ausgestellt, du hast mein Wort bewahrt. Wisst ihr, wenn man heute in der Christenheit bemüht ist, das Wort Gottes in aller Bescheidenheit aufrecht zu erhalten, findet es oft nur noch ein mitleidiges Lächeln von Seiten vieler, die das beurteilen. Aber der Himmel nimmt Notiz davon. Wie groß ist es für den Herrn, dass wenn in der Masse der Christenheit sein Wort nicht mehr bewahrt wird, da einige wenige sind, die vor dem Wort sich beugen und die das Wort bewährt und meinen Namen nicht verleugnet. Wenn da einige wenige sind, die ihn in all seinen Herrlichkeiten würdigen und achten, im Gegensatz zu vielen, die das nicht mehr tun, ist das nichts für den Herrn? Wenn wir sonntags morgens zusammenkommen dürfen, um an ihn zu denken, um gemäß seiner Worte, die du zu meinem Gedächtnis, die Huldigungen unserer Herzen ihm entgegenbringen, dem Vater sagen, welche Schönheiten wir in der Person seines Sohnes gefunden haben, ist das nichts? Das ist in den Augen Gottes etwas Großes, dass da solche auf der Erde sind, die sich eins machen mit einem gestorbenen Christus. Ach, lasst uns ihm dienen, Geschwister. In aller Bescheidenheit, du in deiner Ecke und ich in meiner hier. Und nicht um Aufsehen erregende Dinge buhlen, die die Anerkennung der Christenheit finden. Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ja, so war es. Aber dann kommt die Ermunterung in Vers 4. Und nun sei stark, Zerubabel und Josua und du Überrest. Allen diesen wird die Aufforderung gegeben, seid doch stark. Und ich denke da gerade so an den zweiten Timotheusbrief. Das ist ein Brief, der parallel, denke ich, zu unserem Propheten betrachtet werden darf. Da haben wir, wie die Christenheit verglichen wird mit einem großen Haus. Und da wird dem Timotheus in Kapitel 2, Vers 1 gesagt, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und in Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir dürfen auch in Tagen des Verfalls stark sein, um unsere Arbeit für den Herrn tun zu können. Und dann kommen ab Vers 5, dann wird in Vers, ab Vers 4 und 5, 4 am Ende und 5, dann die Hilfsquellen gezeigt für die Gegenwart. Und dann wird noch einmal wiederholt, ich bin mit euch. Das ist das Erste. Und zweitens, das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin. Und drittens, mein Geist. Bestehen zusammen in eurer Mitte. Also diese drei Hilfsquellen stehen uns zur Verfügung. Der Herr selbst, sein Wort und sein Geist. Sie standen damals dem Überrest zur Verfügung und sie stehen uns heute zur Verfügung. Und ich sage noch einmal, mehr hatten die ersten Christen auch nicht. Natürlich, wenn wir heute vergleichen, was unser Zeugnis ausmacht für den Herrn im Vergleich zu den ersten Christen, dann ist es so, dass es wie nichts scheinen könnte. Wir haben die Apostel nicht mehr, die in Macht gewirkt haben. Wir haben die Wunderwirkungen der ersten Tage nicht mehr, wodurch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes manche außergewöhnlichen Dinge geschahen, die Gott gab zur Bestätigung der Christenheit in Tagen des Anfangs. Und doch haben wir immer noch ihn selbst, sein Wort und seinen Geist. Auch wenn die Juden Vergleiche anstellten, diese außergewöhnlichen Dinge, wie das Durchführen durch das Rote Meer, das Führen in der Wüste mit Wolke, war nicht mehr, und Feuersäule, der Durchzug durch das Jordan, solche Dinge geschahen nicht mehr nach der babylonischen Gefangenschaft. Aber sein Wort, er selbst und der Geist standen ihnen zur Verfügung. Und das steht auch uns zur Verfügung, Geschwister. Der Herr selbst. Und wenn wir da einmal einige Stellen so uns vorstellen, wie der Herr gerade diesem Überrest begegnet, selbst noch in späteren Tagen, wenn wir an Malachi 3 denken, da unterredeten sich einige wenige, einer der bekannten 3,16 Verse ist das. Malachi 3,16. Es gibt ja manche sehr bekannten 3,16 Verse. Malachi 3, Vers 16 ist auch einer davon. Einige wenige unterredeten sich. Das waren gottesfürchtige Leute. Und dann wurde im Himmel ein Gedenkbuch aufgetan über sie. Wisst ihr, Gott verachtet nicht den Tag kleiner Dinge. Er bekennt sich zu diesen wenigen, die ihm nachfolgen möchten. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und er sagt zu den wenigen, zu den Zweien oder Dreien, in Matthäus 18, Vers 20, wenn ihr nach meinen Grundsätzen zusammenkommt, wenn ihr die Bedingungen erfüllt, die ich euch in meine Worte gegeben habe, dann stehe ich zu meiner Verheißung und dann komme ich und bin in eurer Mitte. Wir haben einen guten Herrn, der uns nicht lässt, der uns auch in Tagen des Endes beisteht, wenn wir nur gewillt sind, sich ihm zu unterwerfen. Ich möchte im Blick auf das Volk noch eben aus 2. Mose 29 einen Vers anführen. Wo Gott in Vers 45 sagt, und ich denke, das passt sehr gut zu unserer Zeit, die wir jetzt in Haggai betrachten, und ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden wissen, dass ich Jehova bin, ihr Gott, der sie aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin Jehova, ihr Gott. Und wenn wir gerade dabei sind, schlagen wir noch eben Kapitel 33 auf.
Da sagt Mose, führe dieses Volk, sagt Mose, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf und hast mich nicht wissen lassen, Vers 12, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und dann bittet er in Vers 13, lass mich deinen Weg wissen. Und dann sagt Gott in Vers 14 zu ihm, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. So bekennt sich Gott zu denen, die sich ihm unterwerfen wollen. Ich bin mit euch. Und dann das nächste ist, das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget. Das Wort Gottes ist ebenfalls zu unserer Verfügung. Es ist eine Hilfsquelle für uns in Tagen des Endes. Ich denke soeben da an Epheser 5. Geschwister, wenn wir den Feind fürchten und auch seine Angriffe wahrnehmen, dann ist es gut, so hat auch ein wertgeschätzter heimgegangener Bruder aus eurer Mitte einmal geschrieben in einer Betrachtung über den Propheten Haggai. Dann ist es gut, wenn wir unser Waffenpotenzial einmal überprüfen und kennenlernen, um gegen diesen Feind uns erfolgreich verteidigen zu können. Und dann gehen unsere Blicke nach Epheser 6. Da haben wir den Feind, der uns den Genuss der Segnung in himmlischen Örtern rauben will. Und dann dürfen wir das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, dagegen setzen. Dann dürfen wir aus der Vielfalt des Wortes Gottes bestimmte Schriftstellen benutzen, um den Feind abzuwehren und den Segen des Landes verteidigen. So wie damals ein Gideon, der in der Kälte seines Vaters den Weizen ausschlug. Das ist eigentlich kein Platz, wo Weizen ausgeschlagen wird. Der wird irgendwo auf der Höhe ausgeschlagen. Wie ein Schammer, der sich auf das, was ein Linsenstück stellte, und die Philister abwehrte, um den Segen zu verteidigen. Das Schwert des Wortes Gottes dürfen wir nehmen. Bestimmte Stellen, um gezielte Angriffe des Feindes in die Flucht zu schlagen. Das Wort Gottes, das haben wir. Aber Geschwister, wenn wir es recht anwenden wollen, dann müssen wir es unter der Wirksamkeit des Geistes anwenden. Es ist das Schwert des Geistes. Und es darf nicht fleischlich angewandt werden. Es muss angewandt werden unter der Leitung des Heiligen Geistes, den wir auch zur Verfügung haben. Das ist das Nächste. Und mein Geist bestehen zusammen in eurer Mitte. Und wir können es nur dann richtig anwenden, wenn wir eine Bereitschaft in unserem Herzen haben, sich diesem Wort zu unterwerfen. Wir werden nie mit dem Wort Gottes hantieren können, segensreich hantieren können, wenn wir nicht in unserem Herzen die Bereitschaft haben, sich diesem Wort zu unterwerfen. Außerdem gibt der Herr uns durch seinen Geist nur dann Licht über das Wort, wenn wir auch gewillt sind, sich dem Wort Gottes unterzuordnen. Wahres geistliches Wachstum wird nur dann erlangt, wenn wir gewillt sind, dem Worte Gottes zu folgen. Der Herr selbst, sein Wort und sein Geist. Wobei noch ein kleiner Unterschied besteht, der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, der ist hier gemeint, wohnte damals noch nicht in den einzelnen Gläubigen als eine göttliche Person und er wohnte auch noch nicht in der Gesamtheit der Gläubigen in der Versammlung, dem Haus Gottes. Das ist erst nach dem Tag der Pfingsten möglich geworden, als nach Apostelgeschichte 2 Gott der Heilige Geist als eine göttliche Person in den einzelnen Gläubigen wohnt, in deren Leiber wohnt und auch in der Gesamtheit der Gläubigen als dem Haus Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und doch wirkte Gott damals auch durch den Heiligen Geist in der Mitte dieser Gläubigen. Und diese Hilfsquellen dürfen wir auch in unseren Tagen noch in Anspruch nehmen. Das genügt, ihr Lieben. Das genügt, um mit Kraft und Eifer am Hause Gottes bauen zu können. Lasst mich im Blick auf den Heiligen Geist und auch das Volk damaliger Tage noch eine Stelle aus Jesaja 59 anführen. Da heißt es in Vers 21, und ich, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht Jehova, mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem Munde der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht Jehova der Heerscharen von nun an bis in Ewigkeit. Und noch einen Vers aus Sprüche 1, der mir auch sehr passend erscheint. Da wird in Vers 23 gesagt, wendet euch um zu meiner Zucht. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden. Ist das nicht genau erfüllt worden, jetzt im Buche Haggai? Wenn ihr zu mir umkehret, will ich euch diese Verheißung schenken. Und so ist es hier buchstäblich in Erfüllung gegangen. Wenn hier von dem Worte die Rede ist, welches ich zu euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, dass nicht an eine ganz bestimmte Aussage Gottes gedacht ist, sondern an allgemeine Zusicherungen von Seiten Gottes für die Wüstenreise. Gott hat zu dieser Verheißung gestanden und hat sein Volk während dieser 40 Jahre in das verheißene Land geführt. Und das ist der Gott, der heute noch, genauso wie damals, zu diesem Wort steht und auch euch jetzt unterstützt und euch zur Seite steht, euch hilft mit dem Wort, auch in dieser Zeit, wo das Haus jetzt wieder gebaut wurde. Und dann haben wir ab Vers 6 einen Blick auf die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses. Und das ist auch für uns eine, ich würde sagen, nicht zu überbietende Ermunterung. Wenn der Blick zurück in gewisser Weise entmutigend wirken konnte, wirkt jetzt der Blick nach vorne ermunternd. Und dann sagt Gott, noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Nun, Gott hatte des Öfteren die Erde erschüttert. Wenn er in seinen Regierungswegen eingegriffen hat, in die Geschicke der Menschheit, dann hat das leider auch in zurückliegenden Zeiten wenig bleibenden Erfolg gehabt im Blick auf sein irdisches Volk. Aber es wird eine Zeit kommen, wo nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel und das Meer und das Trockene erschüttert wird. Bruder Darby schreibt zu diesen drei Bereichen, dass alle übergeordnete Autorität und alle auf der Erde bestehende Ordnung, aber auch jede Unordnung durch das Meer dargestellt, durch den Herrn ein Ende finden wird. Er wird die Erde reinigen im Gericht und wird dann sein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde aufrichten. Davon sprechen jetzt diese Verse. Und wir haben in Hebräer 12 ein Zitat über diesen Vers, den wir jetzt hier gerade betrachten. Vielleicht schauen wir uns den eben mal an. Hebräer 12. Dort wird in Vers 26 gesagt, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal, da kommt die Erklärung, deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind, auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht. Ich finde es eine gute Erklärung über Haggai 2. Übrigens ist das sehr empfehlenswert, einmal die Erklärungen des Heiligen Geistes im Neuen Testament zu Rate zu ziehen, um alttestamentliche Schriftstellen zu verstehen. Sehr lehrreich. Also hier wird uns gezeigt, dass alle die durch Menschen bestehende Ordnungen vergänglich sind und dass dann ein unerschütterliches Reich sowohl diesen Überrest erwartet, als auch uns erwartet. Gott wird zu seinen Zielen kommen, ihr Lieben. Und das macht uns einfach Mut. Sowohl im Blick auf die Juden, als auch im Blick auf uns. Die Gläubigen aus den Juden, das heißt den Überrest, der ganz Israel eigentlich darstellt, ganz Israel wird errettet werden, sagt uns der Römerbrief, und meint den Überrest, wird in die Segnungen des tausendjährigen Reiches eingeführt werden. Und wir werden in das Haus des Vaters eingeführt werden. Fürchtet euch nicht, so beginnt dieser Abschnitt von Vers 6. Ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Ich finde, das ist außerordentlich ermunternd für diesen Überrest. Jetzt standen sie unter der Oberhoheit heidnischer Regenten. Sie waren noch nicht frei. Sie waren diejenigen, die unterdrückt wurden, denen das jetzt zwar erlaubt wurde, dieses Haus wieder aufzubauen. Aber ihr Lieben, was war eigentlich dieses jetzt errichtete Bauwerk im Vergleich zu den mächtigen Bauwerken der babylonischen, persischen, griechischen und später römischen Herrscher? Was war dieses Unscheinbare, was sie jetzt taten? Aber genau das würde etwas sein, was sich zur Herrlichkeit des Hauses Gottes im tausendjährigen Reich entwickeln würde, während die mächtigen Bauwerke der Nationen dieser Erde, die sie beherrschten, gleichsam in nichts verfallen würden. Hier sehen wir, was wirklich Bestand hat. Und ihr Lieben, wieder drängt sich der Vergleich auf. Was ist das Unscheinbare, was du oder ich vielleicht heute in der Christenheit für den Herrn tun dürfen, im Vergleich zu vielen, vielen sozialen und sonstigen Einrichtungen in der Christenheit, die weltweit Aufsehen erregen? Was ist das kleine, unscheinbare Tun eines Sonntagsschullehrers vielleicht hier in der Versammlung oder sonst wo? Du darfst das aber für den Herrn tun. Da beschäftigst du dich mit jungen Geschwistern. Niemand nimmt da groß Notiz von. Vielleicht pflegst du schon jahrelang eine kranke Schwester. Vielleicht erzählst du schon lange jemand, der nicht mehr in die Zusammenkünfte kommen kann, etwas, was du von dem Herrn Jesus gehört hast in dieser Stunde. Niemand nimmt Notiz davon, aber der Himmel. Das sind Tätigkeiten, die bleiben, die eine ewige Anerkennung finden, im Vergleich zu vielen Dingen, die in der Christenheit geschehen, wovon dann niemand mehr reden wird. Und das gibt Mut. Das ist das, was jetzt hier diesen Juden in Aussicht gestellt wird. Ihr baut an einem Haus, und wenn es in euren Augen noch so unscheinbar ist, was ich einmal mit einer Herrlichkeit erfüllen werde, die größer sein wird als die erste Herrlichkeit dieses Hauses. Wo alle imposanten Bauwerke der Christenheit längst verfallen sein werden, ihr Lieben, da werden wir leuchten in dem Reiche unseres Vaters, sagt Matthäus 13. Dann werden gleichsam, damit komme ich auf das Silber und das Gold zu sprechen, dann werden gleichsam die Gefäße des Hauses in 2. Timotheus 2, diese goldenen und silbernen Gefäße, in ihrem hellsten Licht erstrahlen. Und dann wird das Ersehnte aller Nationen gekommen sein. Das ist ein sehr unbestimmter Ausdruck für wen. Was meint ihr für wen? das Ersehnte aller Nationen, ich zweifle nicht daran, dass das ein Hinweis ist auf Christus. Auf die Person, die die Herrlichkeit des Hauses erfüllen wird im tausendjährigen Friedensreich. Dann werden alle Nationen kommen, um ihm die Huldigung darzubringen. Dann werden sie sich vor ihm niederwerfen müssen. Dann werden sie ihn ehren und ihm Geschenke und Gaben bringen. Und dann wird, wie es hier heißt, diese letzte Herrlichkeit dieses Hauses größer sein als die erste. Dann wird das einen tausendjährigen Bestand haben und Frieden auf Erden gebracht werden, nachdem sich damals der Überrest so sehnte, nachdem sich heute viele Menschen sehnen. Dann wird es in Erfüllung gehen. Aber das, was diesem Überrest jetzt in Aussicht gestellt wird, ich werde Frieden geben an diesem Ort, das ist das, was wir jetzt schon mit unserem Herrn genießen können. Johannes 20, dann kam er in die Mitte der Gläubigen und sprach, Friede euch. Ist das nicht herrlich, mit diesem Ausblick der zweiten Botschaft enden zu dürfen? Und ich sage das wirklich aus ganzem Herzen, auch in unseren Tagen, Geschwister, wo wir wirklich beschämt die Augen niederschlagen müssen, auch im Blick auf manche betrübliche Vorgänge in unserer Mitte. Wir dürfen doch unsere Blicke erheben zu dem Haus Gottes im ewigen Zustand. Offenbarung 21. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Jesus wird im Blick auf seine Versammlung zu seinem Ziel kommen. Und er wird sie sich selbstverherrlich darstellen. Und dann wird die Einheit gesehen werden. Dann wird sie wirklich erkannt werden, die zu kommen der Jesus, ja, die zu schaffen der Jesus gekommen war, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Und er wird auch mit seinem irdischen Volk auf dem Boden bedingungsloser Gnade zum Ziele kommen. Er wird die Verheißungen wahrmachen, die er einst diesem Volk gegeben hat, obwohl sie sie aus Untreue verwirkt hatten. Und wird dann dieses Volk, diese herrliche Zeit des tausendjährigen Reiches einführen, wo wieder die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllen wird. Lesen wir das Ende des Propheten Hesekiel. Die Herrlichkeit ging zögernd von diesem Haus hinweg, aber sie wird wieder zurückkehren. Und dann wird auch dieser Opferdienst wieder ausgeübt werden. Dann wird dieses Volk wirklich eine herrliche Zeit erleben. Und wir werden, wenn wir es auf uns anwenden, ewig, ewig die Hütte Gottes bei den Menschen bilden. Gott wird in ihr wohnen und mittels der Versammlung bei den Menschen auf der neuen Erde wohnen. Das ist das Ziel, was uns hier in diesen letzten Versen vorgestellt wird. Und mit diesem herrlichen Ausblick möchten wir eigentlich diese Stunde beenden. Und dieser Ausblick, Schwester, macht uns Mut, in der jetzigen Zeit für den Herrn zu arbeiten. Ganz unscheinbar und bescheiden, aber unter seiner Anerkennung und Billigung. Mehr wollen wir gar nicht haben, als seine Gunst auf uns ruhend zu wissen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Herrlicheres auf dieser Erde. Das ist letztlich ein Leben in wahrer Gottseligkeit, in wahrer Frömmigkeit, das unserem Herrn Freude bereitet und auch uns einzig und allein wirklich glücklich lassen kann.